Die letzte Predigt. Also ich hoffe nicht meine allerletzte von meinem Leben, aber da von Interlaken. Ja, die einen freuen sich vielleicht endlich die letzte. Und andere ja, vermissen es vielleicht dann. Aber ich glaube, der Michael, mein Nachfolger, der Michael Rasch, ist vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung. Wie ich. Ich habe jetzt die schwierige Aufgabe, also bin nicht so vermessen und versuche alles jetzt in die letzte Predigt reinzupacken. Aber eben das Thema Gnade, habt ihr schon gemerkt, ist natürlich eines der Hauptthemen der Bibel. Ich habe nämlich. Dann wirft mir immer vor, ich predige immer nur Neues Testament. Und als letztes tue ich jetzt einen Text aus dem Alten Testament. Und muss dann quasi, eben meine Aufgabe ist jetzt, das vom Alten Testament doch wieder ins Neue Testament zu übertragen. Gut, aber ganz ein toller Text am Ende vom Micha-Buch, Micha 7. 8 bis 18 bis 20. Nachher hören wir sogar noch ein Lied dazu oder singen wir zusammen das Lied von dem Text. Da fragt also Gott durch den Prophet Micha das Volk Israel: Wo ist ein Gott wie du, Herr? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, sondern lässt Gnade vor Recht ergehen. Daran hast du gefallen. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Komplett auslöschen. Er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. 11.000 Kilometer, 1000 Meter im Marianengraben. Er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Herr, du wirst uns, den Nachkommen Abrahams und Jakobs, von Neuem deine Treue und Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Ein Thema ist schon genannt worden. Bei Gott gilt Gnade vor Recht. Und bei mir? Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wer ist Gott und was erwartet man von ihm? Und was erwartet Gott von uns? Die Bibel gibt ja klare Auskunft darüber. Sogar auch in Micha 6 schon, hat er das auch schon gesagt, so eine kurze Zusammenfassung. Aber wir hören heute vom Propheten Micha, der war ein Zeitgenosse von Jesaja, 700 bis 800 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Da werden wir ein bisschen hören, was sagt denn der Micha, wer Gott ist? Micha ist die Kurzform von Michaja. Es ist, glaube ich, kein Micha da, aber ja, ist die Kurzform Michaja und bedeutet interessanterweise, wer ist? Wie Jahwe. Michaja bedeutet, wer ist wie Jahwe? Ja, und der Prophet stellt dir die Frage, wo ist ein Gott wie du? Wo gibt es denn einen solchen Gott? Damals hat es ja viele Götter gegeben, wie heute auch. Es gibt viele Hymnen auf die verschiedensten Götter, wie groß und stark und wie mächtig sie sind. Aber der große Unterschied zu allen von Menschen erfundenen Göttern zum biblischen Gott ist ja der, dass Jahwe am Barmherzigen und gnädiger Gott ist. Eben wie da bist Marianne, wie es Marianne erwähnt hat, das Jahreslos, dass Gott barmherzig ist. Und wie kommt das? Warum weiß man das? Warum ist denn gerade der biblische Gott so ganz anders wie alle anderen, auch wie Allah und wie all die, wo zwar gnädig genannt werden, aber letztlich nicht gnädig sind? Darum mein erster Punkt, Jahwe, was ist das für ein Gott? Am Anfang von der Wüstenwanderung, also ich tue ein bisschen ausholen, ist ein bisschen meine Krankheit, ihr wisst das, oder? Am Anfang von der Wüstenwanderung vom Volk Israel hat ja Gott das Volk zum Berg Horeb geführt, auf der Sinai-Halbinsel. Und dort hat Gott dann seinen Bund, den Sinai-Bund, mit dem Volk Israel geschlossen. Die Bundessatzungen sind die 10 Gebote gewesen, so die Hauptgebote und dann noch viele andere. Und wo es ist ja, das erste Mal ist es ja verunglückt mit den 2 Tafeln der 10 Gebote. Aber wo Gott dann zum zweiten Mal Mose die 2 Tafeln mit den 10 Geboten gegeben hat, ist ja Folgendes passiert. Das steht in 2. Mose 34, 6 und 7. Und das ist ja schon interessant. Also Gott gibt Gebot dem Volk und dann darf Mose Gott nachschauen. Gott zog an Mose vorüber und rief: Ich bin der Herr. Ich bin Jahwe, der barmherzige und gnädige Gott. So sei Gott für sich selber. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Ich vergebe die Schuld und die Bosheit derer, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Doch ich strafe auch. Gott fragt, wer ist denn? Wo ist denn so ein Gott wie er? Wer ist er denn? Ich strafe auch. Wenn jemand mich verachtet, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Das hat dann Gott selber aufgehoben, dass nur noch jeder selber muss für seine Schuld büßen. Aber da in Mose steht es noch. Und wo dann der Mose sich auf die Erde geworfen hat, Gott anbetet hat und um Vergebung fürs Volk gebeten hat, hat Gott dem Mose das erste und das wichtigste Gebot verdeutlicht. Wo er ihm dann im 2. Mose, wieder natürlich 34, aber im Vers 14 klar gemacht hat: Betet keinen anderen Gott an. Denn ich, der Herr, dulde keinen neben mir. Ihr sollt mir allein gehören. Also so hat es die Hoffnung für alle zusammengefasst. Wörtlich heißt es da, und das ist schon ein bisschen heftiger, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn Jahwe, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Und es ist richtig übersetzt. Ich habe es da nochmal nachgeschaut, ob das wirklich so stimmt. Ein eifernder, ein eifersüchtiger Gott. Also was für ein Gott ist Jahwe? Also da merken wir. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht so ein bisschen, das hätte Andrea besser können überbringen, die Emotionen, aber ich bin nicht der, der so gut die Emotionen dann auch wirklich so überbringen. Aber vielleicht haben das gleich ein bisschen gespürt, dass Gott eine echte, eine liebende Person ist. Also es ist nicht irgend so ein abstrakter Gott, der irgendwo da irgendwo etwas werkelt, sondern er ist ein liebender Gott, der uns wirklich liebt. Und das heisst etwas, oder? Er hat sich zuerst durchs Volk Israel als einziger Gott offenbart. Er, der alles Sichtbare geschaffen hat, auch alle Menschen, weil er ein Gott der Beziehungen ist. Eben nicht abstrakt, sondern er will Beziehungen. Er hat uns Menschen als sein Gegenüber geschaffen. Er hat ein grosses, liebevolles, barmherziges Herz, das er wo eben er vergibt gern den Menschen, die ihre Schuld eingesehen haben, ihr sündiges Verhalten, ihren Ungehorsam gegenüber dem gnädigen Gott. Wer ihn verachtet, verlässt, ignoriert und sich damit unweigerlich anderen Göttern zuwendet, dann trifft seine Strafe. Das ist immer noch, es hat vom Alten zum Neuen Testament nicht geändert. Mit Gott lässt sich nämlich nicht spassen. Wer liebt, ist eben auch eifersüchtig. Und Gott ist unglaublich eifersüchtig. Also er möchte nicht, dass wir es anderen Göttern zuwenden und er ist einfach niemand. Es ist wie bei der Liebe zwischen Mann und Frau. Die Bibel braucht den Vergleich ja immer wieder. Gott schaut nicht einfach zu, wenn wir uns anderem zuwenden. Es ist ihm nicht egal. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Aber jetzt, obwohl ich vom Alten Testament noch einen langen Weg habe, bis wir dann wirklich im Neuen Testament sind, der Titel sagt schon alles. Jesus ermöglicht Gott, uns zu vergeben. Also wie ist es Gott überhaupt möglich, einen solchen Schnitt zu machen mit unserer Schuld? Uns einfach zu vergeben? Für Micha und Israel war ja das alles noch Zukunftsmusik gewesen. Samaria ist belagert worden, ist 1722 vor Christus an Assyrien gefallen. Gott hat den Teil von seinem Volk bestraft wegen seinem Götzendienst. Nicht anders als Götzendienst, weil sie ihn verloren haben. Und Juda ist genauso von Gott abgefallen und hat alles andere gemacht, nur nicht Gottes Wille. Und darum hat Micha die Zerstörung von Jerusalem müssen ankünden, was dann mehr als 100 Jahre später durch den König Nebukadnezar tatsächlich passiert ist. Und dann hat Gott von einem Rest aus Juda geredet. Ein Überrest, wo das Gericht von Gott wird überleben, wo seine Schuld einsieht, zu Gott umkehrt und ihn um Vergebung bittet. Und dem Rest von Israel prophezeit Micha eine Zeit, wo Gott alle Schuld vergeben wird. Wo Gott einen Schlussstrich unter alle Verfehlungen vom Volk wird ziehen. Wo alle Sünder ins Meer versenkt werden, wo es eben am tiefsten ist. Und sie, also es ist einfach ein Bild, wo man einfach sagt, es kann niemand mehr aufholen, sie sind wirklich vergeben. Ja, wo ist so ein Gott, der so etwas macht? Gibt es noch einen anderen Gott? Das ist Jahwe. Wo ist er? Gibt es einen anderen? Nein, es gibt nur den einen. Aber die Frage ist, das haben sich vielleicht Heiden auch um Israel herumgefragt oder sogar gewisse Israeliten. Macht Gott sich eigentlich damit nicht lächerlich und schwach? Wenn er einfach vergibt. Also wenn man einfach so, ja, das ist das nicht billige Gnade, einfach sagt, ja, es ist egal, es ist nichts passiert. Das ist doch schwach, oder? Wo bleibt da seine vielgerühmte Gerechtigkeit? Wir wissen, dass das möglich geworden ist, hat Gott müssen seinen Sohn als Jesus von Nazareth in unsere Welt kommen lassen. Der Jesus ist unter das mosaische Gesetz gestellt worden. Er musste Gott in allem gehorsam sein und ohne Sünde, schuldlos, den Sühnetod sterben wie ein unschuldiges Lamm, damit wir Menschen gerettet werden können. Jesus, der Christus, hat also alle Schuld der Menschen und alle Schuld vom auserwählten Volk Gottes auf sich genommen, damit Gott vergeben kann. Damit Gott alle meine und alle deine Schuld auslöschen kann, für immer. Der Apostel Johannes sagt das so, 1. Johannes 2, Vers 2. Meine geliebten Kinder. Da merkt man auch die Beziehung und die Liebe von Johannes. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht länger sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Gott ist gnädig mit uns. Er lässt Gnade vor Recht ergehen. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Wenn Gott so gnädig ist, also wenn Gott mit mir so gnädig ist, wie sieht es denn bei mir aus? Nochmal, wenn Gott so gnädig und barmherzig ist und den Menschen ihre Schuld vergibt, mache ich das denn auch? Wir haben das Gleichnis gehört vom Schalksknecht. Wir verhalten uns eben oft eher so, dass wir dann den anderen ihre Schuld vorhalten. Tue ich mich als echtes Kind von Gott erweisen, indem ich handle, wie Gott gehandelt hat, an uns allen und an mir? Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, nachdem er den Jünger, das unser Vater, gelernt hat, euer, also steht in Matthäus 6, denn, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, das hängt ja dem, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Also wir werden jetzt nachher noch beten, am Abendmahl, ist unser Vater. Das beten wir. Dann wird Gott uns auch nicht vergeben. Ich finde das noch eine recht krasse Aussage. Es gibt kein lebendiges Wesen, wo großzügiger, großherziger, geduldiger und gütiger wäre als Gott. Weil er aber weiß, dass er billige Gnade, wo man einfach sagt, oh, das ist ja egal, macht nichts, das spielt keine Rolle. Weil er weiß, dass billige Gnade die Situation verschlimmert statt verbessert, hat er ja für die Vergebung zu unserem Besten eine Bedingung eingebaut. Also er kennt doch unser menschliches Herz und er weiß, wie unvergebene Schuld das menschliche Herz zerfressen, zerstören und verbittern könnt. Und darum macht es uns Gott in Jesus Christus vor. Er macht den ersten Schritt. Also Gott geht auf uns zu. Er macht den ersten Schritt. Gott ist einfach so. Und er weiß ja, wie wir sind und wie wir manchmal unmöglich sind. Er geht auf uns zu, er ermöglicht die Vergebung von unserer Schuld, wo wir uns gegen ihn versündigt haben und ihm vom ersten Platz in unserem Leben verstoßen haben. Eben Götzendienst. Und darum erwartet er auch von seinen Kindern, dass sie es ihm gleich machen, wie es der Paulus in Epheser 4, ab Vers 31 geschrieben hat. Vielleicht auch, es ist vielleicht nicht gerade jetzt die Art, wie wir miteinander umgehen, aber manchmal Christen schon, man erschreckt ja manchmal, wie Christen miteinander umgehen. Da hat der Paulus geschrieben, mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere. Ja, das machen wir vielleicht. Und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander. Und jetzt kommt es wieder. So wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Also klar wäre es, oder? Das wissen wir. Ich sage überhaupt nichts Neues, aber ich frage mich immer wieder, warum Christen fähig sind, das zu wissen, das im Kopf. Ist alles klar. Aber sie machen es nicht. Sie machen es einfach nicht. Sie pochen auf die Schuld vom anderen und sie können nicht vergeben. Nein, sie wollen nicht. Ich denke, die meisten, die da sind, haben sich einmal für Jesus Christus entschieden. Sie haben sich entschieden, ihm zu dienen, ihm zu hören, zu machen, was er ihnen aufträgt. Und was ist von dem geblieben? Was haben wir nicht nur gehört, sondern was haben wir auch wirklich umgesetzt, gemacht? Konkret geht es also darum, bist du im Glauben gewachsen? Das ist vielleicht gut, Andrea und ich sind jetzt 12 Jahre da gewesen, dass man sich, ich muss die Bilanz auch ziehen, aber dass ihr vielleicht die Bilanz auch zieht, in diesen 12 Jahren bin ich im Glauben gewachsen. Du wieder zum Du wechseln. Hast du dich als Kind Gottes erwiesen? Bist du in der Liebe zu Gott und zu den Menschen gewachsen? Auch wenn die Menschen dir wehtun haben? Jedes Unrecht, jede Kränkung sollen wir loslassen und den Menschen vergeben. Das ist reif im Glauben, wenn man das könnt. Ihr seht, es geht einfach nicht nur darum, theoretisch zu glauben, obwohl Gott ja so großzügig und voller Liebe ist, wird unsere Sünde nicht einfach automatisch vergeben und nicht ins Meer versenkt, wenn wir nicht auch tun, was er tut. Also Entschuldigung, wenn ich das sage, aber Gott ist doch nicht blöd. Ja, wir können... Ja, ich sage jetzt andere Wort nicht, womit fair an. Er lässt sich das nicht machen. Er lässt sich doch nicht für dumm verkaufen. Darum nochmal, der Johannes ist im ersten Brief. 1. Johannes 2, Vers 9. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner. Die Wahrheit ist nicht bei ihm zu finden. Doch wer nach dem lebt, was Gott gesagt hat, an dem zeigt sich Gottes ganze Liebe. Daran ist zu erkennen, ob wir wirklich mit Christus verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Das könnte immer noch ein bisschen theoretisch sein. Also konkret sagt dann der Johannes ein paar Vers weiter, was er damit gemeint hat. Wenn nun jemand behauptet, in diesem Licht zu leben, hasst aber seinen Bruder oder seine Schwester,
dann lebt er in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Nur wer seine Geschwister liebt, liebt es, also nicht nur einfach duldet, oder, sondern nur wer seine Geschwister liebt, der lebt wirklich im Licht. An ihm lässt sich nichts Anstößiges finden. Das ist also der Knackpunkt. Trotz Verletzungen, trotz Missverständnissen, trotz Lieblosigkeiten, ich mache den ersten Schritt. Warum ist das auch wichtig? Weil der, der mich verletzt hat, meistens merken die das gar nicht. Die Elefanten, die merken das gar nicht, wenn er auf mir rumtrampelt ist. Dann muss man sagen, hey, genau. Ich gehe auf ihn zu, ich bitte um ein Gespräch. Und wenn wir das machen, dann wird die Liebe siegen. Wenn ich es nicht garantiere, es gibt gewisse Elefanten, die sagen, ja, ich weiß nicht, was das Problem ist. Aber wir haben es probiert. Wir können sie dann einfach von unserer Seite ablegen. Aber letztlich wird die echte Liebe siegen. Darum möchte ich euch einfach Mut machen. Es ist durch Jesus so viel Vergebung vorhanden. Vergebung für alles. Für mich, für dich, für alle. Heute ist Abendmahlsonntag. Es ist hier unten verborgen wegen Corona. Jetzt entscheide ich mich, wie ich dann, nein, wir haben kein wandelnder Abendmahl, wir kommen dann zu euch und extra, wir haben ja Abstand, müssen ja auch jetzt dann so sein. Aber ich entscheide mich, wie ich das Abendmahl nehme. Und dann habe ich eine Woche Zeit, um Unrecht, Unwahrheiten, Verleumdungen, Verletzungen zu bereinigen. Und ich kann nur einfach sagen, das ist das Wichtigste. Ich kann einfach Mut machen. Gott ist gnädig. Gott ist unglaublich gnädig. Er ist barmherzig. Darum können wir das machen und selber barmherzig sein. Amen.